Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef, und heute habe ich die grauenhafte Goblin-Höhle verlassen, um mich auf eine kleine Reise zu begeben, ein paar wenige Kilometer Richtung Frankenland, und dort bin ich einem wundervollen Gentleman begegnet und werde später wahrscheinlich auch noch seiner restlichen Band begegnen, den zauberhaften Walle von Lionheart. Hallo Walle.
Hallo.
Na,
vielen
was
Dank,
geht ab?
Dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich bin ja quasi hierher transportiert worden.
Du bist heute Gast bei uns, aber ich bin heute Gast in einem Podcast.
Das stimmt, das ist quasi Gastception.
Genau.
Ja. Walle, ihr seid auf Tour, es gibt ein neues Album, Death Valley Nummer 2.
Yes.
Sagt man Number 2, Nummer 2, Death Valley 2.
Valley of Death.
Valley of Death, oh Gott. Valley of Death.
Ja, aber diesen ganzen Death kann man schon mal durcheinander kommen.
Zu viel Death auf einmal.
Genau.
Es ist super furchtbar leid.
Alles gut.
ich habe gerade eingangs schon erwähnt, wie gut gelaunt heute hier alle sind. Es freut sich, nicht nur die Bands freuen sich heute auf den Abend, es sind auch noch Slope da, Madball und
Gideon.
Und Gideon. Neben Lionheart, also quasi das volle Repertoire. Welche Band geht als erstes ins Bett von den eben erwähnten? Wer wirft am frühesten das Handtuch?
Also wir sind jetzt auf dieser Tour, wir sind auf drei Fahrzeuge aufgeteilt. Wir mit Lionheart teilen uns ein Fahrzeug mit Madball, einen großen Nightliner. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie die anderen so schlafen. Aber ich kann euch sagen, dass ich einer der Ersten bin, der ins Bett geht. Also ich und Rob sind schon so diejenigen, die weniger noch ein Feierabendbier trinken müssen, sondern halt irgendwie abends nochmal einen Tee trinken, nochmal 10 Minuten zusammensitzen, und dann löst sich die Runde meistens relativ schnell auf.
Wir bleiben beim Thema Tour. Ich erwische euch ja quasi so beim ersten Drittel von der Reise, die ihr gemeinsam mit den anderen Bands macht. Tourleben als Hardcore-Band, ich habe gerade eben schon erwähnt, es war sehr, sehr flauschig beim hier ankommen. Wie ist deine Wahrnehmung, deine Resonanz zu den Fans aktuell auf der Tour? Gibt's eine Location, wo du gesagt hast, wow, da hat's ja mal richtig, richtig böse geknallt? Jetzt bisher schon auf der Tour?
Also Prag muss man wahrscheinlich hervorheben. Das war schon eine sehr, sehr, sehr gute Energie. Also die Leute sind da halt einfach, ich weiß auch nicht, es war heiß, es war schwitzig, es war laut, alle hatten ultra Bock. Das war unglaublich, unglaublich cool. Ansonsten hat die Tour halt im Skaters Palace in Münster gestartet. Ich habe lange Zeit in Münster gelebt, ich komme aus der Ecke, ich habe da studiert, das heißt, für mich war das quasi wie nach Hause kommen. Es war für mich persönlich sehr, sehr, sehr speziell, eigentlich immer speziell, wenn wir in Münster spielen. Genau, das waren so wahrscheinlich so die beiden Shows, die ich jetzt so hervorheben kann, die einfach unglaublich, unglaublich cool waren. Aber so insgesamt, wir waren jetzt, unsere letzte Europatour ist fast 2 Jahre her. Das heißt, wir merken schon, dass wir so die Liebe gerade wieder so zurückbekommen im Live hier in Europa, und dass die Leute uns glücklicherweise ein bisschen vermisst haben. Das hören wir jeden Abend irgendwie beim Merchandise, wenn wir halt nochmal rausgehen und mit den Leuten ein bisschen quatschen, dass sie es immer wieder hervorgehoben wird, dass die Leute sagen so, endlich seid ihr wieder zurück, und fühlt sich irgendwie auch wieder geil an, hier Shows zu spielen.
Bevor wir diesen Podcast hier überhaupt angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich dir schon eine Frage gestellt: Wie löst man logistisch so eine Band wie Lionheart, die ja orthografisch super distanziert voneinander ist? Und darauf gab es von dir eine super geile Antwort. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Wir driften noch ein Level deeper. Tourorganisation, gibt's da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das sind seltsame Hürden, über die man drüber stolpert, weil man eben so weit voneinander getrennt ist?
Nicht, weil man so weit voneinander getrennt ist, sondern weil das Wetter manchmal ein bisschen einem die Karten neu mixt. Wir hatten jetzt bei dieser Tour tatsächlich den Fall, dass alle Flüge ausgefallen sind und wir 3 Tage lang eine, so wie üblich, immer eine Proberaum-Location haben, wo wir unser Bühnenset aufbauen, wo unsere Crew da ist, wo Sachen dann durchgesprochen werden und nochmal finalisiert werden, ob es jetzt Licht ist oder die Special Effects oder. Und ja, an diesen 3 Tagen waren Cam und ich die einzigen, die dann da saßen und die halt was machen konnten. Jay, unser Drummer, und Rick, unser Bassist, haben halt 2 Tage lang in New York JFK festgesessen, weil die hatten leider einen Gabelflug, ging halt nicht anders, halt einen Gabelflug über Amsterdam. Und Amsterdam war irgendwie eine Woche lang quasi dicht mit hunderte Flüge, die ausgefallen sind. Und ja, und dementsprechend sind die halt 2 Tage zu spät angekommen, haben dann auch noch ihr ganzes Gepäck verloren. Das heißt, wir hatten dann auch am ersten Tag erstmal keine Schlagzeugbecken, mussten neue organisieren. Und ja, die Jungs kamen halt aus Kalifornien, hatten halt kurze Hose und Schlappen an. Und ich habe die in Düsseldorf bei minus 8 Grad am Flughafen abgeholt. Und die meinten so, ey, ja, unsere Klamotten sind irgendwie weg, keine Ahnung, irgendwie weiß die Airline nicht, wo die sind. Und jetzt sind wir schon so fast eine Woche unterwegs, Sachen sind immer noch verloren.
Oh Gott.
Ich glaube, Jay war gestern 3 Stunden in der Hotline und ist am Ende hat er aufgelegt, weil keiner dran geht. Ja, das sind so Hürden, die dann halt, wo man halt einfach reagieren muss. Aber ja, das bringt halt quasi auch jede Tour dann halt irgendwie mit sich. So, ne? Man kann da so Wettersachen nicht einplanen und auch Instrumentenverlust kann man nicht einplanen. Wir haben letztes Jahr, haben wir Südamerika gespielt, da sind halt meine Gitarren zum Beispiel verloren gegangen von der Airline. Da war auch eine ähnliche Geschichte. Dann muss man sich halt irgendwie durchboxen und sich notfalls dann halt auch von der lokalen Supportband eine 100-Euro-Gitarre leihen, die man eigentlich nicht unbedingt spielen würde. Aber dann findet trotzdem ein Konzert statt. So, ne? Also unterm Strich ist bei uns immer so das Wichtigste, egal was passiert, die Show muss halt irgendwie laufen. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit echt ganz gut hinbekommen.
Verlorene Gitarren, guter Segway in die nächste Frage. Es hat ja jeder Gitarrist in jeder Band so sein Lieblingswerkzeug. Das muss nicht immer unbedingt die Gitarre sein, das kann auch mal der Amp sein oder ein Gitarreneffektpedal oder von mir aus auch ein Kabel, das besonders geil ist.
Ja.
Was ist der most invaluable Part von deinem Rig? Der wichtigste, der Part auf deinem Rig, wo du nicht drauf verzichten kannst?
Also ich bin mittlerweile eigentlich, so ganz ehrlich, ich könnte mit egal was, könnte ich ein Konzert spielen. Also ich könnte mit leeren Händen irgendwo hinfliegen und mir alles vor Ort zusammenleihen und es würde ein Sound rauskommen, der nach Leinhardt klingt und es würde ein Sound rauskommen, der die Show ebenwürdig wäre. Und genau, deswegen, also das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe natürlich Präferenzen. Ich spiele natürlich sehr, sehr gerne meine ESP-Gitarre und die spiele ich halt auch am liebsten. Und ich spiele, ich bin mittlerweile von Kemper auf Quad Cortex umgestiegen. Verstehen es wahrscheinlich jetzt auch nur so die Gitarren-Nerds.
Haben wir genug im Publikum.
Super, perfekt. Und der Riesenvorteil an dem Quad Cortex ist halt einfach, dass ich den in meinen Rucksack packen kann und nicht als Aufgabe gepackt und halt immer dabei habe, immer meinen Sound da habe und so somit so diesem Problem so ein bisschen entgleiten kann. Und genau, aber so unterm Strich, also es gibt so nichts, was ja, was jetzt so wichtig ist, dass wenn es nicht da ist, dass keine Show stattfindet.
Und wenn der Quad Cortex ja eh in den Rucksack passt, dann ist
ja.
Ist die Hälfte von dem Problem schon gelöst. Das ist eine Diskussion, die ich öfter mal mit Gitarrenmusikern habe, die besondere Puristen sind.
Ja.
Die sagen, oh, Kemper, Quad Cortex, um Gottes Willen, nein, das ist ja gar nicht. Und die Dynamik und die Lautsprecheransprache und Heititai. Klar, vor einem 100 Watt Marshall Rig zu stehen, ist schon cool in den Oberschenkeln, aber
ja.
Wie praktikabel ist es heutzutage noch, wenn es derartig kompakte und vor allem qualitativ hochwertige Lösungen gibt? Im Übrigen, das ist kein von Quad Cortex und Kemper gesponsertes Segment. By the way.
Noch nicht.
Es ist ein von EMP gesponsertes Segment. Das muss reichen.
Ja, aber so unterm Strich ist es ja, man muss sich so ein bisschen ja auch auf neue Sachen einlassen. Und ich finde so, dass so ganz viele Hater, die halt irgendwie sagen, ja, nee, aber da ist doch Latenz drauf und das klingt nicht echt und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, häufig Leute, die sich dann weniger gerne auf neue Sachen einlassen. Weil wenn man jetzt ganz, 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 ganz unvorbehalten an diese Geschichte drangeht, ist es eigentlich irre, was sowohl ein Camper als auch ein Quad Cortex in der Simulation halt leistet. Und ich habe schon 100 Versuche in diversen Studios, wo wir halt einen echten 50-150 mit einer Engelbox und dann halt einen Camper oder einen Quad Cortex mit einem Power Amp auch an der Engelbox und mit geschlossenen Augen, du hörst einfach keinen Unterschied. Also jeder, der mir da was anderes sagen will, der ist, ja, weiß nicht, der ist ein Liebhaber.
Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die so argumentieren, eher so diese Zoom und Line 6 Kompakt 100 Euro Pedale von früher vom inneren Auge haben.
Ja, genau.
Die halt definitiv nicht auf dem Level sind wie 2000 Euro Quad Cortex mit einem, weiß ich nicht, der kleiner Linux Supercomputer ist mit irgendwelchem crazy Audio Processing für Elefants drin.
Ja,
also,
ja. Absolut. Ja, und jeder Audio-Ingenieur so in der Metal-Welt hat ja auch die ganzen Plugins von Quad Cortex für diverse Alben genutzt. So, ne? Also wirklich jeder, ob es jetzt Architect war oder Parkway Drive, die haben genau diese Sounds halt genutzt. Und das ist am Ende dieselbe Technologie, die jetzt halt auf dem Quad Cortex halt gelandet ist. Ja. Ich bin jetzt auch so, vor einem Jahr bin ich jetzt gewechselt von Camper auf Quad Cortex und war, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Also ich bin so, so unglaublich zufrieden damit. Das ist wirklich, ja, wirklich super.
Geile Teile.
Ja.
Aber auch für die Camper-Fans, wir vergessen euch nicht, war auch irgendwann mal cool. I guess.
Ja.
Ihr habt in eurem Repertoire auch den ein oder anderen Coversong. Und für mich als kleinen Beastie Boys-Fan, die Frage habe ich vorher schon angeteasert, welche kulturelle Signifikanz für eine Hardcore-Band haben Künstler wie die Beastie Boys oder eben die Beastie Boys im Speziellen?
Also so, um so ganz, ganz grundsätzlich auf diese Coversong-Thematik einzugehen, ist: Wir sind alle in der Band, wir sind halt große Musikfans, ne? Wir hören sowohl Rock als auch Hip-Hop, als auch irgendwie so Gangster-Rap, aber halt auch viele so klassische Sachen. Und ich glaube, dass man das dann halt auch irgendwie in unserer Musik zum Teil dann halt raushört, weil wir halt Elemente nutzen, die jetzt nicht unbedingt so aus dem Hardcore kommen. Und wir aber auch super, super gerne mit so Sachen halt dann spielen, wie zum Beispiel einen Coversong in das Set einzubauen, den dann vielleicht jeder kennt und den wir dann auch so ein bisschen so ehren wollen. Und das ist für uns halt so Beastie Boys so einer der absoluten Vorreiter. Und ich meine, wir haben eine Legende heute hier im Haus. Also Freddie Madball ist ja quasi im CBGBs aufgewachsen, hat sich als kleiner Junge reingeschlichen mit 14, 15 und ist da auf Hardcore-Konzerte gegangen. Und einer der ersten Bands, die damals noch auch Hardcore gemacht haben, waren halt die Beastie Boys, so, ne? Die haben natürlich dann ihre Entwicklung genommen, die sie halt genommen haben, die wir persönlich halt auch sehr, sehr, sehr feiern und schätzen. Und genau, deswegen machen wir sowas halt super gerne, dass wir einfach so Sachen, Elemente reinnehmen. Häufig jetzt nicht einfach eins zu eins einen Song einfach covern, das machen wir eher weniger, sondern dass wir so bekannte Songs nehmen und die so ein bisschen selber interpretieren. Und dann halt zum Beispiel einen Chorus dann davon verwenden, was wir jetzt halt auch mit Limp Bizkit zum Beispiel machen, mit Break Stuff, wo wir halt so den Hauptteil von Break Stuff in einen Song von uns mit eingebaut haben. Ja, auch weil wir einfach riesige Limp Bizkit Fans sind. Wir sind halt damit aufgewachsen und hören das immer noch und feiern das auch immer noch. Und genau dasselbe gilt halt auch für die Beastie Boys.
Querreferenzielle, komplizierte Frage als nächstes. Wenn wir hatten jetzt Limp Bizkit, wir hatten die Beastie Boys und Limp Bizkit ist ja aus einem Genre, das sich heute noch New Metal schimpft und die Beastie Boys kommen aus dem Hardcore, haben sich irgendwann einmal in Richtung Hip-Hop verändert, sind da große Ikonen in diesem musikalischen Bereich geworden. Gibt's in der musischen Schaffung von dem, was beide Bands tun, was das die beiden entweder besonders eint, warum die vielleicht für euch super interessant sind, oder ein Unterschied, der beide auf ihre eigene Art und Weise nochmal interessanter macht für euch, um sie einzubinden in euer Repertoire?
Ich glaube, so was beide so gemeinsam haben, ist halt dieses Hip-Hop-Influenced, was wir sehr, sehr gut finden. Und dass es so alles irgendwie so ein bisschen arty und stylisch ist. So die Art und Weise, wie Fred Durst zum Beispiel schreibt, ist halt auch, also ist halt komplett, also es gibt, glaube ich, wenige Leute in der Industrie, die halt so schreiben, wie er schreibt. Und wenn man da zum Beispiel ein bisschen deep dived, der ist halt ein Filmautor, das heißt, der schreibt halt auch Drehbücher für Filme. Dann, wenn man das halt zum Beispiel weiß, dann versteht man, warum dann seine Musik dann halt auch irgendwie so arty ist und halt auch, dass der so manchmal in so Rollen reinschlüpft, dann halt auch so musikalisch. Das kennt man jetzt so vielleicht so von den ganzen letzten Auftritten, wo er sich dann plötzlich so als alten Mann so auf die Bühne reingeht und so, ne? Also das sind, glaube ich, so diese Sachen, die wir sowohl so bei den Beastie Boys als auch wobei die Beastie Boys natürlich ein bisschen, also auch arty, aber so ein bisschen noch so Edge halt hatten. Einfach so dieses Jugendliche und so ein bisschen gegen das System und so ausbrechen wollen und das eigene Ding halt machen wollen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber ich glaube, so unterm Strich ist es schon so, dass beide Bands halt irgendwie so dieses gewisse arty, coole, künstlerische halt haben, was wir halt sehr, sehr cool finden und selber feiern.
Sieht man auch an dem ein oder anderen Musikvideo, wo man von euch, wo man vielleicht so ein bisschen die visuellen Einflüsse oder eben auch die Experimentierfreude wahrnehmen kann. Ich meine mich zu erinnern, es war Valley of Death Nummer 2, der Titeltrack, wo ihr in einem Taco-Restaurant seid. Abgesehen davon, dass die Idee extrem cool ist, so eine Dynamik in so einem Raum zu schaffen, der eigentlich recreational ist, so Leute ernähren sich da, den als Kulisse zu nehmen für Hardcore voll auf die Fresse Mucke.
Willst du wissen, wie das entstanden ist?
Zuerst will ich wissen, was in den Tacos drin war und ob sie geil waren.
Also es gibt nichts Besseres als kalifornische Tacos. Wobei ich sagen muss, zur Vollständigkeit, weil wir wollen ja hier jetzt auch bei der Wahrheit bleiben, das Ganze war in Las Vegas und das war aber ein sehr, sehr, sehr authentischer mexikanisches Taco-Restaurant, sehr, sehr klassisch und das war halt, das war der klassische Dingens-Taco, wie heißt er denn noch? Der so ein bisschen... Also es war halt so ein Fleischtaco. Ach, ich komme gerade auf den Taco-Namen nicht drauf. Aber der war auf jeden Fall, Tacos waren sehr, sehr, sehr gut. Und wie wir da hingekommen sind, El Pastor Tacos, jetzt habe ich's.
El Pastor Tacos. Googelt das Rezept zu Hause.
Ja, bitte. Findet man überall in Kalifornien, auch überall in Mexiko. Ganz klassische Variante, ganz klassische Taco-Variante und wir haben die El Pastor-Tacos da gegessen. Wie wir da hingekommen sind, ist folgendermaßen, wir haben uns 3 oder 4 Tage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in Las Vegas in einem Videostudio eingemietet, wo das Ziel war, die komplette Albumkampagne, alles an Videos, alles an Footage, alles an Promobildern, alles in diesen 4 Tagen reinzudrücken. Was sehr, sehr sportlich ist für die Leute, die den Arbeitsaufwand nicht einschätzen können. Und wir haben meinen Kumpel Daniel Pries mitgenommen, der ein sehr bekannter Videograf hier aus Deutschland ist, der sowohl schon für Malevolence gearbeitet hat und für diverse andere große Bands. Und mit ihm bin ich zusammen nach Las Vegas geflogen. Und er war noch 2 Tage vor uns da und hat so ein bisschen Location-Scouting gemacht. Und dann haben wir den einen Abend, waren wir im Studio fertig und wollten halt was essen gehen. Und sind ein bisschen durch Las Vegas gefahren und wollten nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie eine coole Abendlocation finden, wo wir nochmal kurz was drehen. Und dann landen wir plötzlich in diesem Taco-Laden und der sah so stylisch aus. Und dann hat Daniel seine Kamera halt ausgepackt und meinte so, ey Jungs, das sieht mega cool einfach aus. Und dann haben wir den Typen an der Theke gefragt, ich bin mir nicht sicher, ob der uns komplett verstanden hat, was wir da jetzt vorhatten. Aber ehe er sich versehen konnte, saßen wir dann da und haben halt irgendwie so 4, 5 Takes eben gedreht und waren in einer halben Stunde fertig und haben quasi Essen und Videodrehen halt miteinander verbunden.
Okay.
Ja.
Ich glaube, so ist noch kein anderes Musikvideo entstanden. Mensch, lass uns doch schnell noch was essen. Bumm, Musikvideo. Auch geil. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken zu sehr, sehr, sehr vielen Dingen gemacht, aber es sind direkt im unmittelbaren Vorfeld von diesem Podcast, in dem Gespräch zwischen uns beiden, noch ein, zwei andere schöne Dinge aufgetaucht und da würde ich gerne noch ein bisschen weiter drüber ausfragen. Du meintest vorhin, bevor wir gestartet haben, dass Hardcore wäre eine offene Tür für Leute, die reinkommen. Als Reaktion darauf, dass ich bin hier angekommen und bin von jedem Menschen, der hier auf dem Gelände ist, mit Wohlwollen und großer Liebe empfangen worden. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass eine Szene mit so einer extrem harten, brutalen Musik so eine weit offene Tür hat, offene Arme hat?
Also ich meine, in der Hardcore-Szene, in der ich aufgewachsen bin, war es halt schon immer so, dass es so eine Unity, also so eine Gemeinschaft gab, dass es schon immer irgendwie so ein gemeinsamer Support gab, dass sich eine Szene gebildet hat, dass man von Szene zu Szene auch gefahren ist und sich connected hat und sich gegenseitig unterstützt hat. Und das ist ja auch alles noch so Pre-Internet-Kram, wo man dann halt einfach, wo man jetzt, also ich habe halt damals in so Skate-Läden habe ich über Flyer von so Hardcore-Shows erfahren und ich konnte nur anhand des Flyers ableiten, dass das vielleicht was Cooles ist, wo ich halt hinfahren will, weil man natürlich jetzt auch nicht jede Band kannte und dann und dann steht da irgendeine Adresse und dann fährt man plötzlich von Münster nach Belgien, 300 Kilometer nach Brüssel. Und guckt sich dann so zum ersten Mal Archangel damals halt an, die so ein Vorreiter so als Straight-Edge-Band gewesen sind. Und connectet sich dann so mit diesen Belgiern. Und dann hat man die so zweimal gesehen. Und dann ist beim dritten Mal, ist das dann schon irgendwie so eine freundschaftliches Ding. Und dadurch hat sich dann eine Connection aufgebaut, sodass man dann halt aus so Bands von denen dann auch zu uns eingeladen hat und so weiter und so fort. Und das ist so, wie ich halt aufgewachsen bin. Und ich finde, an so ein paar Stellen ist es natürlich durch den Wachstum der Szene, wie groß die geworden ist, lässt sich das natürlich nicht mehr so leben, wie es in so einer kleinen Underground-Subkultur ist, dass es halt stellenweise verloren geht. Aber an anderer Stelle finde ich es halt wunderschön, solche Sachen halt immer wieder noch zu sehen. Ich habe ja gerade eben gesagt, so gestern in Wien gespielt. Ich finde es halt ultra cool, wenn halt junge Kids halt auf Shows gehen. Und gestern waren, stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt, gestern waren auch so zwei relativ junge Mädels aus Istanbul, aus der Türkei, extra nach Wien geflogen, um auf die Show zu gehen. Die waren wahrscheinlich, ich weiß nicht, so 17, 18, vielleicht 19, also relativ jung. Und die halt meinten so, ey, bei uns gibt's halt keine Hardcore-Szene so richtig und so, es kommt auch nicht so richtig eine Band zu uns, deswegen kommen wir halt hierhin, so, ne? Und ich finde halt so cool, so Sachen zu sehen, dass so junge Leute nachkommen, dass die auch mit offenen Armen empfangen werden, dass es da jetzt auch nicht irgendwie ein blödes Rumgepose gibt oder so, oder dass es irgendwie so klein gehalten wird oder geschlossen gehalten wird, sondern es ist halt so wie Tag der offenen Tür, so jeder ist willkommen. Außer natürlich so, wir haben natürlich, keiner hat Bock auf so rechten Kram, so, ne, ist natürlich ganz klar. Aber alles andere ist halt bei uns willkommen, so, ne. Mit allen anderen wollen wir abhängen, mit allen anderen wollen wir supporten. Und das ist, finde ich, echt super, super schön zu sehen.
Das sind wunderschöne Abschlussworte. Wir sind jetzt bei Minute 25.
Wow, Zeit verfliegt, ne?
Zeit verfliegt. Ich habe noch eine Frage, die ich eigentlich vorher bei den Tacos schon stellen wollte. Wer von euch ist der beste Koch?
Jay Scott, unser Drummer. Ist kein Scheiß. Jay ist ein ausgebildeter Koch und arbeitet neben diesem ganzen Musikkram in diversen Bars, manchmal in einem Restaurant. Und ich freue mich am meisten auf den Off-Day. Und am liebsten habe ich an einem Off-Day irgendwie eine Airbnb, wo wir eine Küche haben, weil wir dann einfach zusammenschmeißen, einkaufen gehen, uns vorher so kurz absprechen, so ey, worauf haben wir Bock? Und Jay zaubert uns dann einfach das beste Abendessen, was ihr euch vorstellen könnt. Wir sitzen einfach so als Band zusammen, Band und Crew, essen zusammen, haben einfach eine gute Zeit, gucken vielleicht noch zum Abschluss einen Film zusammen. Ist einfach ein Traum-Off-Day.
Der beste Film, den ihr, ne, warte mal, der Film, bei dem ihr euch alle gemeinsam einig wart, dass er richtig geil ist und ihr im Nachgang an eurem Off-Day noch drüber gesprochen habt.
Alle Ace Ventura-Teile.
Ace Ventura, auch ikonisch für, der Grund dafür, warum ich heute weiß, wer Cannibal Corpse.
Ja, ist crazy eigentlich, ne?
Komplett abgefahren.
Ist crazy. Ich hoffe, dass die immer noch Tantieme bekommen dafür, dass die damals da aufgetreten sind in dem Film.
Ich wünsche es ihnen. Walle, es war wunderschön. Die letzten paar Minuten widmen wir jetzt noch der allerletzten Frage, die letzte ist in diesem Podcast. Bitte. Oder vielleicht auch nicht. Man hat in so Medieninterviews immer ganz oft die Möglichkeit, über irgendwelche Dinge zu erzählen. Aber man wird relativ selten gefragt, Walle, was ist das Thema, über das du schon immer mal in einem Interview sprechen wolltest, wo du bis heute nicht gefragt wurdest oder wo bis heute noch nie die Gelegenheit dazu kam?
Boah, das ist eine echt schwere Frage. Ich könnte dir mindestens eine Frage sagen, die mir auf den Keks geht. Ja. Die hätte ich auf Lager, aber etwas, was ich noch nie gefragt worden bin, was ich schon immer... Boah, also...
Dann nehme ich auch die auf den Keks Antwort. Also die Frage, die dir auf den Keks geht.
Also, auf den Keks ist vielleicht auch ein bisschen, also ist ein bisschen hoch gesagt. Die Frage, die mir am meisten gestellt wird, also wirklich am meisten, und ich spiele jetzt seit 10 Jahren, dieses Jahr bin ich genau 10 Jahre in der Band. Und was ich immer noch bei jedem Konzert gefragt werde, ist so, warum bist du als Deutscher in der Band und wie funktioniert das? Hm. Und ich habe das wahrscheinlich schon... Also locker 10, 15, 20 Mal in irgendwelchen Podcasts erzählt und habe das wahrscheinlich auch schon locker so, keine Ahnung, jeden zweiten Abend an der Merch erzählt. Ich habe mir sogar eine Zeit lang, habe ich mir so eine Fake-Story überlegt, die ich dazu erzählt habe. Das war dann auch so recht funny.
Okay, die würde ich auch gerne hören.
Das wäre auch recht funny. So genau, aber das ist so diese Frage, die mir so häufig gestellt wird. Und ich verstehe, dass die Leute das interessiert. Absolut, ne? Also es ist außer Frage. Aber das, ja, genau, das ist einfach, wenn du 100-mal dieselbe Frage gestellt bekommst, ist das so die Frage, wo ich sagst, die würde ich gerne skippen.
Dann tut es mir leid, dass ich so ähnlich auch die Frage gestellt habe. Aus ähnlichen Hintergründen.
Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich so, ja, genau, so die meistgestellteste Frage eigentlich.
Ich merke es mir fürs nächste Mal, dass ich die Frage nicht wiederhole. Wir machen dann einfach nur den ganzen Podcast.
Ich glaube, dadurch, dass wir das jetzt einmal thematisiert haben, werden die Leute sogar jetzt extra diese Frage stellen.
Um dir auf den Keks zu gehen. Genau. Das tut mir echt sau leid. Ich wollte jetzt hier nicht den Barbara Streisand-Effekt aufreißen.
Nein, alles gut, alles gut.
Ihr da draußen, passt aufeinander auf, vor allem im Moshpit, wenn ihr jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage noch die wunderbaren Lionheart sehen wollt. Die sind noch weiterhin auf Tour. Tourdaten findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Schnappt euch das neue Album. Gibt's auch bei uns. Wer hätte das gedacht? EMP.de. Und ansonsten, passt aufeinander auf. Passt auf euch selber auf. Passt auf Walle und auf den Rest von Lionheart auf. Und vor allem Rock'n'Roll.
Peace.